Lasst uns wieder gemeinsam den Brief des Paulus an die Epheser aufschlagen und uns den Abschnitt, der uns als die Waffenrüstung des Christen bekannt ist, ansehen. Epheser Kapitel 6 von Vers 10 ganz runter bis Vers 18. Es gab eine Zeit im Leben von Martin Luther, als sein Konflikt mit Satan so real war, dass er nach eigener Aussage sein Tintenfass nahm, das auf dem Schreibtisch stand und es dem Teufel entgegenwarf. Der Tintenfleck war dort jahrelang an der Wand zu sehen und diente als Erinnerung an die Realität dieses Konflikts. Wir alle befinden uns in einem Konflikt mit dem Feind Gottes, dem Feind Christi, dem Feind unserer Seele, dem Feind der Wahrheit. Dieser Konflikt ist unvermeidlich, weil wir dem Reich Gottes angehören und weil wir in fremdes Territorium vordringen. Satan ist der Prinz, der in der Luft herrscht, der Herrscher dieser Welt. Er und seine Lakaien, seine Dämonen und ein Drittel der Engel leiten diese böse, gegen Gott gerichtete System auf der ganzen Welt. Solange wir hier sind, tragen wir diesen Kampf aus. Deshalb steht hier ab Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Soweit. In den ersten beiden Botschaften haben wir uns mit diesen Versen befasst und versucht, ein grundlegendes Verständnis dafür zu schaffen, was diesen Konflikt ausmacht. Als Gläubiger müsst ihr verstehen, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid. Satan wohnt nicht in euch, der Heilige Geist wohnt in euch und er ist auch größer als der, welcher in der Welt ist. Er, das ist der Heilige Geist, ist also in euch. Kein Christ kann also von Teufel, vom Teufel selbst oder von Dämonen bewohnt oder besessen sein. Davon reden wir hier also nicht. Wir reden hier nicht davon, dass jemand von Dämonen besessen sein kann. Das kann nur jemand geschehen, der kein Kind Gottes ist. Sehr tröstlich. Und in dem der Geist Gottes nicht wohnt. Wir reden hier von dem Kampf, mit dem ein Kind Gottes, in dem der Heilige Geist ist und das in Satans Welt lebt, konfrontiert ist. Es ist nicht das, was Satan in uns tut, weil er in uns wohnt, oder Dämonen, die in uns sind, weil sie in uns wohnen und in uns etwas tun. Es ist das, was sie außerhalb von uns tun und was an unser Gefallensein, unserem gefallenen Zustand appelliert. Wir wurden erlöst, wir wurden erneuert und wir sind neue Schöpfungen. Das hören wir jeden Sonntag in unseren Bibelstunden, wenn wir Zeugnisse hören. Wir besitzen jetzt andere Neigungen und Motivationen, Vorlieben und Bedingungen. Und wir sehen die Dinge jetzt vollkommen anders, als wir das vor unserer Bekehrung zu Christus taten. Unser Leben ist in der Tat neu, wir sind eine neue Schöpfung, doch in unerlöstem Fleisch gefangen. Wir sitzen immer noch hier in unseren Körpern und mit dem Körper kommen auch die Neigung des Fleisches, die Lust des Fleisches und der Augen und das hoffärtige Leben. Das ist es, was in uns steckt, in unserem Gefallensein, in unserer Sünde. In Römer 7 sagt Paulus, in mir steckt Sünde, deshalb bin ich noch immer ein elender Mensch. Deshalb tue ich nicht, was ich tun sollte und tue, was ich nicht tun sollte. Mache sogar das, was ich nicht tun will und tue nicht, was ich eigentlich tun will. Es ist die Sünde, die in mir steckt. Es ist ein Grundsatz, der immer noch in mir tätig ist und gegen das Gesetz Gottes kämpft, das jetzt mein Verstand zu beherrschen sucht. Satan, der also außerhalb unseres Körpers ist, spielt das Weltsystem so aus, dass er uns an unseren Schwachpunkten angreift. Wir leben in einer feindlichen Welt, einer Welt, die mit der offenkundigen Förderung der Lust des Fleisches, der Augen und des hoffärtigen Lebens angefüllt ist. Sie beherrscht unsere Kultur auf gewisse Weise mehr denn je zuvor, zumindest in den Medien. Wir haben das schon angesprochen. Es ist nicht so, als ob die Sünder heutzutage schlimmer wären, obwohl es durchaus eine gewisse Verschlechterung gibt, wenn wir es mit den Worten des Apostel Paulus aufnehmen. Da heißt es, böse Menschen, sagt er, werden es immer schlimmer treiben. Es geht nicht so sehr darum, dass es nicht zuvor Sünder oder Sünden gegeben hat. Die gab es immer. Sünde war schon immer da. Es hat immer in der gesamten Menschheit niederträchtige und schreckliche, erbärmliche Sünder gegeben. Aber durch die Massenmedien in diesem Zeitalter der Menschheitsgeschichte geht der Kontakt damit über alles hinaus, was die Menschen in der Vergangenheit erdulden mussten. Früher war es zum Beispiel unmöglich, eine vollwertige pornografische Erfahrung im eigenen Zimmer zu Hause zu haben. Das war nicht möglich, bevor die Menschheit direkten Zugang zu etwas hatte, was man heute in der Hand hält. Und wo immer man ist, kann man sich dieser Dinge Zugang zu verschaffen. Es war unmöglich, den Kopf voller sexuell brisanter Bilder zu haben, die auf einen einströmen, wenn man einem 10 Meter hohen und 20 Meter breiten Bildschirm anschaut und Menschen bei unmoralischen Handlungen beobachtet. Diese Art von Angriff ist Bestandteil des Lebens in diesem Jahrhundert und auch im vorigen. Und so agiert Satan heute. In diesem System arbeitet Satan, das ist die verdorbene Seite davon. Die moralische Seite, die trügerisch-moralische Seite davon steckt in der Religion. Satan lenkt auch alle falsche Religionen in der Welt, alle falschen Formen des Christentums, und er trägt dabei immer ein geistliches Gewand. Er leitet gewisse theologische Hochschulen und Seminare, Bibelschulen. Es geht so weit, dass das bis in die Gemeinden vorgedrungen ist. Er ist für all das verantwortlich und eben auch für die Pornoindustrie und für jede Art von Sünde und Variante der Werbung, die auch dazwischen liegt. Das ist das Weltsystem, das uns mit falschen Religionen und unverhüllter Sünde und allem dazwischen heute angreift. Und das ist genau der Kampf. Der Kampf für uns besteht darin, im Geist zu wandeln und der Lust des Fleisches nicht nachzugeben. Der Kampf für uns besteht darin, im Geist zu leben und nicht im Fleisch. Der Kampf für uns besteht darin, zu lieben, was richtig, heilig, gerecht und gut ist. Und unsere Zuneigung nicht dem zu schenken, was böse ist, sondern dem, was gut ist. Es gibt einen grundlegenden und sehr leicht verständlichen Unterschied zwischen dem, was Gott tut, und dem, was Satan tut. Nun, Gott offenbart Wahrheit. Satan verbirgt Wahrheit. Gott sagt uns die Wahrheit, Satan erzählt uns Lügen. Gott gibt uns das Leben, Satan nimmt das Leben. Er hat die Macht des Todes über den Tod, heißt es in der Schrift. Gott bringt geistliche Werke hervor, Satan bringt fleischliche Werke hervor. Gott bringt uns Prüfungen, um uns reif zu machen. Satan dagegen bringt uns Versuchungen, um uns zum Bösen zu verführen und uns zu zerstören. Gott macht uns frei und Satan nimmt uns gefangen. Und genau so geht das, Tag ein und Tag aus. Und so leben wir in dieser Welt, und wie ich bereits gesagt hatte, gibt es in der Welt, in der wir heutzutage leben, Mittel und Wege uns angreifen, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Und die Frage lautet also, wie gehen wir damit um und wie leben wir ein siegreiches Leben? Wie überwinden wir diese Dinge, die überall um uns herum sind, mit denen wir überall konfrontiert werden und die uns ständig im Kopf herumspuken und Dinge, die an unser noch gefallenen Zustand appellieren? Nun, es gibt einige Dinge, die wir als Antwort auf die Frage, wie wir damit umgehen, anbieten können. Eine Möglichkeit ist, dass wir uns daran erinnern, in Hebräer 2, Vers 14, dass Jesus kam, um den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Und das ist der Teufel. Oder 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir erkennen also, dass Christus Satan geschlagen hat. Er ist ein besiegter Feind. Er ist nicht der Sieger, er ist der Besiegte. Und 1. Mose 3, Vers 15, also ganz am Anfang heißt es, wenn der Same der Frau käme, das ist der Messias, würde er den Kopf der Schlange zertreten. Deshalb heißt es auch in Römer Kapitel 16, Vers 20, dass Satan in Kürze unter euren Füßen zermalmt wird. Leute, er ist ein besiegter Feind. Wir müssen nicht länger sündigen. Wir müssen nicht verlieren. Es ist kein Feind, der uns überwältigen kann. Und ich denke, es ist sehr wichtig, das zu erwähnen, weil es gibt Menschen, die denken, dass Satan diese Art von Unbesiegbarkeit hat und besitzt, die Gott überwältigt. Aber Leute, wenn Satan Gott überwältigen kann, glaubt mir, dann kann er auch uns überwältigen. Aber das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel lehrt was anderes. Seine Fähigkeiten sind völlig begrenzt und eingeschränkt durch den souveränen Plan Gottes. Er, Satan, ist das Opfer, nicht der Sieger. Und derjenige, der in uns ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist, sagt uns Johannes in 1. Johannes 4, Vers 4. Das Zweite, was ihr verstehen müsst, ist, dass Satan nicht nur ein besiegter Feind ist, sondern dass ihr unter der Last seiner Bemühung nicht zusammenbrechen müsst, weil ihr in der Kraft des Heiligen Geistes eine größere Stärke in euch habt. Aber zweitens dürft ihr es selbst nicht dabei belassen, sondern müsst wachsam sein in Bezug auf diese Bemühungen Satans und ihnen widerstehen. In 1. Petrus heißt es deshalb, seid nüchtern. Mit anderen Worten, setzt die richtigen Prioritäten und denkt klar, seid wachsam, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wir müssen Acht geben, was um uns herum geschieht. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und wir verstehen zwar, dass er ein besiegter Feind ist, doch das bedeutet nicht, dass er keine Wirkung auf uns haben wird. Er wird Wirkung auf uns haben, wenn wir nicht auf der Hut sind. Wenn wir nicht nüchtern sind und klar denken, biblisch denken und alles in unserer Kraft Stehende tun, um diesen brüllenden Löwen zu vermeiden, dann wird er gewinnen. Ich möchte das noch ein wenig deutlicher für euch auf den Punkt bringen. Die dritte Sache, die ihr erkennen müsst, ist, dass ihr ihm nicht einmal einen kleinen Finger reichen dürft. Epheser 4, 27 lesen wir, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Bringt euch nicht in eine Lage, wo ihr dem Teufel eine Chance gebt. Ja, er ist das Opfer, nicht der Sieger. Ihr erkennt das, ihr habt eine größere Kraft in euch. Dennoch müsst ihr klar denken, geistliche Prioritäten müssen richtig gesetzt werden, müssen bewahrt werden, stets wachsam sein, stark in eurem christlichen Glauben müsst ihr sein und ihm widerstehen. Und das bedeutet, die Wahrheit in gesunder Lehre zu sprechen, ihm niemals Raum zu geben, um einen Fuß in die Tür zu bekommen, ihm also keine Chance zu geben. Und um es noch weiter auf den Punkt zu bringen, heißt es, fliehe vor Versuchung. 2. Timotheus 2, 22 besagt, Paulus schreibt seinem geliebten Sohn Timotheus, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit nach. Nun, wir müssen von diesen Dingen davonlaufen, die Satan eine Chance geben. Und die Kehrseite davon, um es noch weiter auf den Punkt zu bringen, besteht darin, Christus die volle Kontrolle über euer Leben zu geben. Ja? Weglaufen von der Sünde ist eine Sache, aber die Kehrseite davon ist, dass wir uns Christus voll anvertrauen und ihm unser Leben überlassen. 2. Korinther 10, Vers 5 lesen wir, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und 1. Korinther Kapitel 2, 16, wir haben den Sinn des Christus, denkt so, wie Christus denkt. Oder Philipper 2, denn so sollt ihr gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Nun, das sind uns alles vertraute Dinge. Das sind quasi die Grundlagen eines gottesfürchtigen Lebens in einer gottlosen Welt, das wissen wir. Aber es gibt noch eine andere Art, all das zu sagen. Es gibt noch eine andere Art, all das zusammenzufassen und in ein prägnantes, einprägsames Format zu bringen. Und das lautet, legt die ganze Waffenrüstung Gottes an. Ja? legt die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und das bringt uns jetzt zu unserem Text. Die Waffenrüstung Gottes ist nur eine andere Art und Weise, all diese Komponenten auf eine einprägsame Art in Form des geistlichen Bildes eines Soldaten zusammenzubringen. Wir verfügen über die am besten gerüstete Armee, die es je gab. Ja, wir haben die mächtigste Streitkraft, die die Erde je gesehen hat. Wir haben den wunderbarsten Oberbefehlshaber. Wir sind die mächtigste Streitkraft, aber wir haben auch den wunderbarsten Oberbefehlshaber. Aber wenn ihr ohne eure Rüstung rausgeht, werdet ihr verletzlich sein. Legt sie an, dann könnt ihr allem widerstehen, was der Feind euch entgegenschleudert. Lasst uns also noch einmal die Waffenrüstung ansehen. Epheser 6. Als erstes sahen wir da in Vers 14, und da haben wir letztes Mal auch aufgehört, die einleitenden Worte, so steht nun fest. Und darum geht es hier eigentlich. Ja, steht fest beim Angriff von Satan in seinem bösen Kosmos, in seinem Weltsystem. Steht fest, wie eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Wir haben bereits letztes Mal über den Gürtel der Wahrheit gesprochen. Da Satan ein Lügner und der Vater der Lügen ist, ist es offensichtlich, dass wir die Wahrheit kennen müssen. Aber das ist hier nicht wirklich der wichtigste Aspekt. Das Wort Aletheia wird im Sinne von Wahrhaftigkeit und Engagement aufgrund dieser Wahrheit oder Überzeugung im Zusammenhang mit dieser Wahrheit verwendet. Und da haben wir darüber gesprochen in der ersten Stunde. Mit anderen Worten, müsst ihr als Christen nicht nur die Wahrheit verstehen, sondern ihr müsst sie auch voll und ganz mit der Art von Überzeugung annehmen, die euch dazu entschlossen macht, auszuziehen und gegen alle Lügen und Täuschung anzukämpfen. Anders ausgedrückt, es ist euch ernst mit dem Kampf. Das ist Engagement, Einsatz für den Kampf. Ein römischer Soldat hat eine Tunika getragen, eine Art Gewand, und als erstes legte er eine Schärpe oder seinen Gürtel um seine Taille und steckt seine Tunika dort rein, damit sie zu einer Art Minirock, nein, Mini-Tunika wurde. Ja? Und damit er sich schnell bewegen konnte. Er sicherte diesen Gürtel oder die Schärpe, damit sie während des Nahkampfs nicht im Wind herumflatterte. Er zurrte alle losen Enden fest. Petrus sagt dasselbe, umgürtet eure Lenden. Legt die losen Enden eures Lebens zusammen. Haltet euch an die Dinge, von denen ihr wisst, dass sie wahr sind, und setzt euch dafür ein, ein an der Wahrheit orientiertes Leben zu führen. Und damit beginnt alles. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass ihr eure Vorstöße und die bevorstehenden Kämpfe mit Satan nicht wirklich gewinnen werdet, wenn ihr euch für diesen Sieg nicht einsetzt. Macht also ernst. Die zweite Sache, über die wir letztes Mal gesprochen haben, war der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und wenn ihr irgendein Bild eines Soldaten aus alten Zeiten seht, ist mit Sicherheit auch ein Brustpanzer irgendeiner Art zu sehen. Letztes Mal haben wir ja über die verschiedenen Arten gesprochen. Sie dienten dazu, die lebenswichtigen Organe zu schützen. Und der Brustpanzer, den wir tragen müssen, besteht aus Gerechtigkeit. Wir haben das auch erwähnt. Wir reden hier nicht von der forensischen Gerechtigkeit, der zugerechneten Gerechtigkeit, die wir von Christus verliehen bekommen haben, sondern von jener verliehenen Gerechtigkeit, jener persönlichen Heiligkeit, die uns von der Sünde schützt. Der Brustpanzer ist somit Heiligkeit, ein heiliges Leben, ein gerechtes, geführtes Leben ist dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn ihr nicht Tag für Tag einen heiligen Lebenswandel führt, Leute, bringt das Probleme mit sich. Ich habe Kapitel 13 erwähnt im Römerbrief, und es lohnt sich da noch einmal dahin zu gehen, Römer Kapitel 13 und Vers 11. Da lesen wir, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorangerückt, der Tag aber ist nahe. Lasst uns deshalb die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anlegen. Was bedeutet das? Nun, wandelt nicht in Schlemmereien, und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, soll nicht in Streit leben, nicht in Neid, sondern was? Zieht den Herrn Jesus Christus an. Pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Darum geht es hier. Erstens also, erkennt die Wahrheit. Die Wahrheit ist eure Überzeugung und ihr zieht in den Kampf und engagiert, ein Leben zu führen, das der Wahrheit entspricht. Zweitens, schützt ihr euch selbst, indem ihr Heiligkeit und Gerechtigkeit anlegt. Wie sieht das aus? Nun, Paulus sagt euch, wie das nicht aussieht zunächst einmal, nämlich Unzucht und all die anderen Dinge, sexuelle Freizügigkeit und so weiter und so weiter. Aber er sagt auch, wie es aussieht, indem er euch sagt, ihr sollt den Herrn Jesus Christus anziehen. Legt also was an? Christusähnlichkeit. Und damit kommen wir zu zwei weiteren Teilen der Waffenrüstung. Den ersten finden wir in Vers 15. Den ersten, also hier in Vers 15, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft, und ihr seht dort in Klammern zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens, diese Klammern bei der Schlacht der 2000, beziehungsweise auch Kursivschrift in der Elberfelder, sind implizierte Worte. Die Übersetzer waren der Meinung, dass das hier impliziert werden müsse. Meine bevorzugte Lesart, die habt ihr schon gehört, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. In der Gesellschaft, in der wir leben, und in den meisten Gesellschaften, selbst zurück bis in die Zeit, in der unser Herr auf Erden war, verstanden die Menschen, wie wichtig das richtige Schuhwerk war. Besonders für einen Soldat im Kampfgeschehen. Nun, dem Herrn sei Dank, ich war nie in einem Krieg, ich habe da nie gekämpft. Ich wollte zwar mal zur Luftwaffe und dann hat man festgestellt, der Borchmann ist rot-grün schwach. Und dann haben sie gesagt, nee, den können wir nicht gebrauchen, den schicken wir zu den Pionieren. Und dann habe ich gesagt, nee, da gehe ich nicht hin. Und dann habe ich mich doch für den Zivildienst entschieden, den ich dann bei Wort des Lebens am Starnberger See abgehalten habe. Und da habe ich einige lebhaften Erinnerungen daran und habe allerdings leider nicht die Zeit, das jetzt alles aufzutischen. Aber eine Sache ist doch von Relevanz. Und ich war nämlich ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Auf dem Acker hinter dem Schloss in Unterallmannshausen hatte sogar ich mal eine Chance beim Fußball. Und ich war so leidenschaftlich, einen Sommer habe ich mir dabei meine Nase zerschmettert, musste daraufhin 10 Tage ins Krankenhaus, bis sie das wieder alles hingekriegt haben. Aber darum geht es nicht. Ich war ein sehr gefürchteter Spieler, nicht weil ich so super technisch begabt war, sondern weil ich immer mit überdimensionierten Alustollen an meinen Fußballschuhen auflief. Nun, es gab keine FIFA-Bestimmung, dass mich der Schiedsrichter irgendwie disqualifiziert und sagt, ey, du kannst so nicht kommen. Ja, das waren regelrecht die Stelzen da unten. Ja. Aber nach so einem Regen bei Wort des Lebens auf diesem Acker dahinter hatte ich wahnsinnige Chancen, weil alle anderen saßen auf ihrem Allerwertesten, während ich stehen blieb. Ja, ich hatte durch dieses Schuhwerk richtig einen festen Griff im Boden. Und so konnte ich selbst meiner Mannschaft dadurch manchmal zum Sieg verhelfen. Schuhe sind wichtig. Sie sind sehr wichtig. Wenn sie schon beim Sport wichtig sind, dann erst recht bei irgendwelchen Formen von tödlichen Nahkämpfen. Ganze Armeen wurden geschlagen, weil sie keine Schuhe hatten. Habt ihr das mal in der Geschichte gelesen? In Amerika zum Beispiel, im Unabhängigkeitskrieg, war dies einmal recht entscheidend. Eines der größten Probleme im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, als die Amerikaner gegen die Briten kämpften, war die Tatsache, dass sie barfuß waren, weil ihre Schuhe verschlissen waren. Und vielleicht kennt ihr den alten Spruch, dass das Königreich wegen eines fehlenden Nagels verloren ging. Wisst ihr, worum es dabei ging? Wegen eines fehlenden Nagels ging ein Hufeisen verloren. Wegen des fehlenden Hufeisens ging das Pferd verloren. Wegen des fehlenden Pferdes ging der Soldat verloren. Und wegen des fehlenden Soldaten ging das Königreich verloren. Welches Schuhwerk man trägt, ist also sehr, sehr wichtig. Die Römer begriffen das. Die Römer begriffen, dass es unerlässlich war, dafür zu sorgen, dass der Soldat alles hatte, was er brauchte, insbesondere damit er sich stabilisieren konnte, denn was er anhalte, war sehr schwer. Und vergesst bitte nicht, wovon wir hier reden. Geht noch einmal zurück zu Vers 14. Da heißt es, feststehen steht dort, dass ihr feststehen könnt. Ausrutschen, Leute, ausrutschen im Nahkampf ist nicht gut. Ist wirklich nicht gut. Es gibt historische Berichte über die langen Märsche der Römer. Die römische Armee hatte erstaunlicherweise lange Märsche über unwegsames Gelände, bei denen das Leder ihrer Schuhe sich abnutzte. Und Historiker berichten, dass Tausende von Todesopfern in den Schlachten deshalb verloren gingen. Die richtigen Schuhe waren unerlässlich, denn wenn man nicht fest auf dem Boden steht, sind die eigenen Fähigkeiten egal, wie wir auch beim Fußballspiel am Starnberger See gesehen haben. Der gesamte Körper wird sofort lahmgelegt, Schuhe sind unerlässlich. Die römischen Soldaten trugen in der Regel sehr feste Sandalen aus sehr, sehr festem Leder mit Riemen, die der Sicherung und Befestigung dienten. Und in diesen Sandalen wurden Nägel von innen durch die Sohle geschlagen, dicke Schuhnägel, die wie die Stollen bei meinen Fußballschuhen wirkten. Ja, daher habe ich das nämlich. Also und nein, Spaß beiseite. Und dadurch konnte der Soldat während des Kampfes fest stehen und den Hügel hoch und runter laufen, ohne dass er irgendwie ausrutschte. Ein weiteres vertrautes Mittel, das früher bei der Kriegsführung eingesetzt war, waren Fallen auf dem Boden. Und das sind die Vorläufer der Landminen. Und die kennen wir hier in unserem Land sehr gut. Menschen, die in den Kriegen im Nahen Osten, ja, die haben da immer noch mit zu tun. Wenn da jemand rüberläuft, dann geht er in die Luft. Nun, bevor es diese Minenfelder gab, nahm man in früheren Zeiten Stöcke, spitzte die Enden an und vergrub diese dann im Boden. Die Spitze zeigte dabei nach oben und dabei zerrissen die Spitzen, die aus dem Boden herausragten, ohne Ausnahme den bloßen Fuß eines Soldaten. Man musste wirklich gutes, festes Schuhzeug anhaben. Diese verborgenen Fallen stellten große Gefahren dar, denn wenn man am Fuß verletzt wurde und Schnitte und Blutungen hatte, konnte es auch zu Infektionen führen und das war eine beträchtliche Schwächung. Und Paulus sieht eine geistliche Parallele zu diesem sehr vertrauten Teil der Uniform oder der Rüstung eines Soldaten. Und deshalb sagt er in Vers 15, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Hier geht es um den Gedanken des Bereitseins, des Zugerüstetseins. Die Füße sollen bereit sein. Die Füße sollen für die Schlacht bereit sein, wie alle anderen wichtigen Teile auch. Im Laufe der Jahre haben die meisten Kommentatoren, möglicherweise durch die Übersetzung beeinflusst, das als symbolischen Aufruf zur Evangelisation gedeutet. Und sie stützen sich dabei auf den Gedanken in Römer 10, Vers 15. Ihr kennt diesen Vers. Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 52, Vers 7. Aber in Römer 10, Vers 15, die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen, das ist kein Vers, in dem das, was hier ist, erläutert wird. Zunächst einmal hat er nichts mit Krieg zu tun, hat überhaupt nichts mit Krieg zu tun. Er hat nichts mit Schuhen zu tun. Hier wird einfach gesagt, dass Menschen, die das Evangelium hören, jene segnen werden, die es ihnen gebracht haben. Paulus redet hier nicht davon, irgendwo hinzugehen an der Stelle. Er redet nicht davon, irgendwelche Orte zu durchqueren. Er redet nicht davon, das Evangelium irgendjemanden zu bringen. Er redet über das Stehen, nicht das Gehen. Hier geht es nicht um Evangelisation. Hier geht es darum, fest im Kampf gegen den Teufel zu stehen, der einen Angriff auf unser Leben führt. Es ist wie in 1. Korinther 16, Vers 13, wo es heißt, steht fest im Glauben. Hier steckt der Gedanke drin, dass unsere Füße gerüstet sein müssen, damit wir feststehen, wenn die Schläge des Feindes kommen. Und was ist es, das den Gläubigen in die Lage versetzt, unerschrocken zu stehen, Stellung zu beziehen, nie auszurutschen, nie zu entgleiten beim Angriff, nie zu fallen? Was gibt uns diese feste Basis? Es sind die Stiefel des Evangeliums des Friedens. Das Evangelium des Friedens, was bedeutet das? Nun, das Evangelium des Friedens ist die gute Nachricht, manchmal als Evangelium Christi bezeichnet oder auch manchmal andere Male auch das Evangelium Gottes, wie in Römer 1. Und hier wird es das Evangelium des Friedens genannt. Was ist das Evangelium des Friedens? Es ist die gute Botschaft, dass ihr Frieden mit Gott geschlossen habt. Und das ist im Wesentlichen das Thema des einleitenden Verses in Römer Kapitel 5, den wir auch unlängst betrachtet haben. Betrachtet einmal Römer 5, Vers 1, da heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Was bedeutet es, Frieden mit Gott zu haben? Bedeutet einfach, dass Gott nicht unser Feind ist, sondern er ist unsere Stärke. Und damit sind wir wieder bei Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Er, der Herr, ist auf unserer Seite. Leute, das gibt uns Frieden. Wir stehen fest, weil wir wissen, dass wir in Wirklichkeit unbesiegbar sind. Nun, Satan mag uns angreifen und das tut er. Auf die eine oder andere Art und Weise wird er das versuchen, aber wir stehen fest in der großartigen Wahrheit, dass wir Frieden mit Gott haben und Gott deshalb auf unserer Seite ist. Ich glaube, das ist es, was auch Petrus beflügelte, als er dort im Garten Gethsemane ein Schwert ergriff und nach dem erstbesten Ohr zielte und das erste Ohr abschlug. Er wurde beflügelt, wodurch wurde dieser Mann so stark, der so oft auch ein Feigling war. Nun, Jesus stand unmittelbar neben ihm, direkt dort. Und was hatte Jesus gerade getan? Er hat gerade seine Identität preisgegeben und die gesamte Menge von Menschen fiel um, als er das sagte, als er sagte, dass er der Herr sei, fielen sie alle auf den Boden. Und das hat Petrus mit Sicherheit den Eindruck vermittelt, sich sicher zu fühlen. Er zog sein Schwert davor und ich bin sicher, dass er nach dem Kopf ging. Er hat halt nicht so gut gezielt und da kam ein Ohr bei raus, weil er wusste genau, wer auf seiner Seite war und auf welche Art von Macht er sich verlassen konnte. Alles, was wir brauchen, ist Christus. Dann können wir gegen alles bestehen, mit dem Satan uns konfrontiert. Ihr zählt den Kampf mit Satan. Wenn ihr nicht sicher seid, wo ihr mit Christus steht, wenn ihr Zweifel habt, Leute, wenn ihr Zweifel habt, seid ihr leicht verletzbar. Aber ihr habt nichts zu fürchten. Ich bin dem Herrn dankbar, dass ich das schon früh in meinem Leben, dieses Gefühl der Sicherheit in meinem Leben haben durfte. Ich weiß, wer auf meiner Seite steht und auf wessen Seite ich stehe. Trotzdem, wir müssen immer dranbleiben. Ich habe Frieden mit Gott geschlossen und Gott hat sich auf meine Seite gestellt. Mit voller Kraft setzt er sich für mich ein, um mich zu verteidigen. Nichts und niemand mehr kann uns von dieser Liebe Christi trennen. Absolut nichts. Römer 8, dieser Abschnitt ist so aussagekräftig, dass es sich lohnt, ihn noch einmal zu lesen. Römer 8, da fängt es an. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Vers 31, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Nun, wenn Gott seinen Sohn für uns gab, als wir Sünder waren, was würde er uns vorenthalten, jetzt, wo wir Heilige sind? Wer wird uns von der Liebe Christi trennen? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? All jene Dinge hatte Paulus persönlich erfahren und sie hatten ihn nicht getrennt. Nein, selbst wenn wir sozusagen den ganzen Tag getötet werden, in Schlachtungen hingegeben sind, überwinden wir all diese Dinge auf überwältigende Weise durch ihn, der uns geliebt hat. Und dann dieses wunderbare Zeugnis. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist das nicht wunderbar? Es ist diese Art von Einsicht, die uns die Sicherheit gibt, uns zu behaupten. Ich muss nicht erst ein Mönch werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir meine Augen ausreißen muss, damit ich nicht sehen kann. Ich glaube nicht, dass ich meinen Körper geiseln, selbst kasteien muss und verwunden verletzen muss, um das Fleisch irgendwie im Zaum zu halten, weil ich sonst in der Hölle lande. Ich bin mir meines Heils gewiss. Und mit diesem Heil kommt ein großer Frieden. Ich akzeptiere das Wort Gottes wörtlich als die Wahrheit. Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist der Wille des Vaters, dass ich nicht verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Preist den Herrn. Johannes 6. Ich habe keine Angst davor. Deshalb habe ich auch keine Angst vor Satan. Ich stehe fest in der Wahrheit, ich stehe fest, wenn Satan angreift, zuversichtlich, dass Gott auf meiner Seite ist und seine Stärke mir uneingeschränkt zur Verfügung steht. Leute, Satan ist nicht souverän. Viele Christen haben schreckliche Angst vor Satan. Oh, er kann dich zerstören, er kann deine Kinder töten, er kann dich krank machen, er kann dein Haus voller Dämonen füllen. Und ihr müsst dafür beten, dass jedes Zimmer freigebetet wird und aus der Wiege eures Babys, dass der Satan da auszieht und so weiter und so fort. Wenn ihr kein Zutrauen in die Stärke des Herrn habt, seid ihr nicht befreit. Dann seid ihr nicht bereit, in den Kampf zu ziehen. Und wenn ihr das vergessen haben solltet, dass Gott wirklich Stärke besitzt, dann solltet ihr euch auf Richter Kapitel 7 besinnen. Erinnert ihr euch dort, als die Scharen von Midian gegen Gottes Volk aufzogen, ein ganzes Heer von 32.000 Mann, und Gott sagt, die brauche ich nicht, schickt sie nach Hause. Und letztlich besiegt Gott mit 300 Mann die Feinde. Sie gewann. Warum? In der Macht Gottes. Wir alle wurden in Rebellion gegen Gott geboren, aber während wir noch Feinde waren, liebte uns Gott, und während wir Feinde waren, starb Christus für uns. Wir haben Frieden mit Gott geschlossen und Gott ist auf unserer Seite. Wir haben seine Kraft, die hat er uns gegeben. Oh, es ist jedes Mal wieder überwältigend, diesen Text anzusehen und neue Dinge zu lernen, neue Aspekte zu sehen. Es ist so wunderbar zu wissen, dass wir in diese Welt gehen können, diese Welt durchdringen können, dass wir keine Mönche werden müssen und nicht irgendwo verstecken müssen, um einen sicheren Ort zu finden. Wir können die Welt durchdringen. Wir müssen sogar die Welt durchdringen. Das ist unser Auftrag. Ist es nicht so? Und in diesem Sinne müssen wir das Evangelium des Friedens tragen. Wir können feststehen und Position beziehen, weil wir wissen, wo die Kraft hinter uns steht. Und das ist die vollkommene, hinlängliche Kraft unseres Herrn Jesus Christus, die uns stärkt. Nun, ich weiß, ihr wollt sicherlich im christlichen Leben siegreich sein. Wir haben drei Teile der Waffenrüstung betrachtet, die uns dabei helfen zu verstehen, was das bedeutet. Fragt euch zuerst in Bezug auf den Gürtel, ob ihr wirklich gewinnen wollt. Wie wichtig ist euch das? Wollt ihr in der Tat diesen Kampf gewinnen? Und das ist die erste Frage, die wir uns stellen. Wenn ihr damit zufrieden seid, unauffällig zu leben, wenn ihr damit zufrieden seid, nur schon die kleinen Sünden zu leben, wenn ihr mit eurem schwachen, ausgeprägten Engagement für Anbetung zufrieden seid und einer Gleichgültigkeit gegenüber geistlichen Dingen, dann werdet ihr verlieren. Ihr werdet wiederholt verlieren und schwere Niederlagen erleiden. Ihr werdet ineffektiv sein. Ihr werdet euer Heil zwar nicht verlieren, aber ihr werdet für Gottes Zwecke quasi nutzlos und büßt damit eine ewige Belohnung ein. Ihr werdet die göttliche Züchtigung erleben, statt die Vorzüge des göttlichen Segens zu genießen. Stellt also erst diese Frage. Habt ihr alle losen Enden eures Lebens zusammengezurrt? Wollt ihr wirklich in diesen Kampf ziehen? Bekennt ihr euch zu der Wahrheit? Seid ihr überzeugt von der Wahrheit und seid ihr bereit, für diese Überzeugung in den Krieg zu ziehen? Das ist die erste Frage. Zweitens, seid ihr bestrebt, das durch eine heilige Lebensweise zu unterstützen? Oder seid ihr zufrieden mit eurer Sünde? Das ist eigentlich ein anderer Blickwinkel von derselben Sache. Aber seid ihr bereit dazu, ein heiliges Leben zu führen? Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Drittens, habt ihr die Art von Zuversicht, die erforderlich ist, um in die Höhle des Bullen, der Löwen einzudringen? Diese Zuversicht zu besitzen, ist eine wunderbare Sache. Oder ich habe keine Angst davor, was Menschen mir tun werden. Ich habe keine Angst davor, dass Menschen meinen Glauben zerstören, egal welche Argumente sie vorbringen. Ich habe keine Angst davor. Ich habe Vertrauen in denjenigen, der mich stützt. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Also, Will ich wirklich gewinnen? Strebe ich nach einer heiligen Lebensweise und kämpfe ich mutig, zuversichtlich in der Stärke, die mir zur Verfügung steht? Und viertens, das bringt uns zum vierten Teil unserer Rüstung, der Schild des Glaubens. Das ist das Schild des Glaubens. Wenn ihr auch nur etwas vertraut seid mit Rüstung aus vergangenen Zeiten, dann seid ihr auch mit dem Gedanken eines Schildes vertraut. Vers 16 sagt, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Worüber reden wir hier? Nun, wir müssen das Bild verdeutlichen, weil uns das helfen wird, die Analogie zu verstehen. Es gibt unterschiedliche Arten von Schilden, die von verschiedenen Armeen und verschiedenen Bereichen derselben römischen Armee eingesetzt wurden. Und wenn jemand zum Beispiel ein Gladiator war, davon habt ihr sicherlich auch schon Bilder gesehen oder vielleicht mal einen Film gesehen, wenn jemand ein Gladiator war, so würde er oft einen kleinen runden Schild benutzen und ihn in der Hand halten. Der Schild wäre ihn um die Hand gewickelt und ließe sich leicht manövrieren, um die tödlichen Schläge des Feindes abzuwehren. Und als Rechtshänder würde er dieses Schild wohl links tragen und in der anderen Hand würde er seinen Dolch einsetzen. Dieser Schild ist klein, leicht, in der Regel aus gehämmertem Metall, sehr dünn gehämmert, für die uneingeschränkte Beweglichkeit des Soldaten konstruiert, für diesen Nahkampf entwickelt, ja, für diesen Gladiator. Aber um dieses Wort geht es hier nicht, sondern hier geht es um ein anderes griechisches Wort, Thurion. Das ist kein kleiner Schild, sondern vermutlich ein Langschild. Dieses Langschild war ungefähr 1,20 Meter groß und 60 bis 75 Zentimeter breit. Und diese Art von Schild war dazu gedacht, in den Boden zu stecken, dass man damit dann den ganzen Körper dahinter verbergen konnte. Hier handelt es sich um einen großen, länglichen Schild, wie so sozusagen wie eine kleine Tür, der für den Ganzkörperschutz entwickelt wurde. Diese Art von Schild wurde nicht gehalten, wenn man in den Nahkampf zog. Er diente für den kompletten Schutz in den Anfangsphasen altertümlicher Schlachten. Ihr wisst vielleicht, und wenn es auch nur aus den Asterix-Heften ist, wie Armeen in den früheren Zeiten in einer Linie kämpften, die man Phalanx nannte. Sie kamen wie eine seitwärts bewegende Schlange über den Boden gekrochen, nur aus Schultern bestehend, Schulter an die nächste gereiht. Nun, die Armeen in den früheren Zeiten taten das und schickten als erstes die Soldaten mit diesen Thurion-Schilden vor. Diese ganzen Schilde, die kompletten Schutz an der Front boten. Und es gab viele Reihen davon und die Körper konnten sich hinter den Schilden verbergen, sodass sie von nichts getroffen werden konnten, das durch die Luft flog. Nun, hinter ihnen befanden sich die Bogenschützen, die ihre Pfeile über die vielen Reihen der Soldaten mit Schilden vor ihnen hinschossen. Und so überquerten sie allmählich das Land, eine solide Schutzlinie, bis sie den Feind im Nahkampf begegneten und ihn in einen Nahkampf verwickelt hatten. Und dann wurde dieses Schild beiseite gelegt und dann hatte man entweder ein Kleinschild oder man griff nur zu dem Schwert. Ansonsten kämpfte man einfach ja mit dem Schwert. Aber dieser anfängliche Großschild war von großer Bedeutung. Nun achtet hier bitte auf eine sehr wichtige Komponente. In Schlachter 2000 steht hier aber vor allem aber. Nun, hier gibt es eine Textvariante in den bei den Präpositionen, aber kurzum, das vor allem aber bedeutet nicht, dass es wichtiger ist, sondern nur, dass das allem zuvor Erwähnten hinzugefügt werden soll. Das ist eine Hinzufügung. Bestimmte Übersetzungen, ich glaube im Englischen, sagen das auch. Ihr müsst euren Gürtel tragen, alle losen Enden festzurren, euren Brustpanzer angelegt haben, der diese lebenswichtigen Organe schützt. Eure Schuhe müsst ihr tragen, damit ihr verstehen könnt. Und zusätzlich zu all dem braucht ihr noch ein Schild. Das bietet doppelten Schutz. Vor allem bedeutet also zusätzlich zu den Stiefeln, der Schärpe und dem Gürtel, zusätzlich zu dem Brustpanzer braucht ihr den Schild. Aber darum alleine geht es nicht. Neben diesen ersten drei erwähnten Elementen nehmt ihr noch drei weitere, den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, Vers 16 und 17. Das ist der Schild in Vers 16, der Helm des Heils und das Schwert des Geistes in Vers 17. Ihr habt also drei Teile, die befestigt sind, und dann drei Teile, die hinzugefügt werden. Und ein Soldat trägt seinen Gürtel. Der Soldat ist darauf vorbereitet und bereit, in den Kampf zu ziehen. Er trägt seinen Brustpanzer, er trägt seine Stiefel. Aber vielleicht ist er immer noch im Ruhestand. Aber sobald der Kampf beginnt, nimmt er sein Schild auf, ja, setzt diesen Helm auf und greift zu seinem Schwert. Er ist unverzüglich bereit. Es geht nicht nur um eine langfristig übliche Routine und konstanten Schutz. Wenn der Kampf sich zuspitzt, gibt es einige Dinge, die ergriffen werden müssen. Wenn der Kampf sich dann etwas beruhigt, dann kann der Soldat sein Schwert niederlegen, seinen Helm absetzen und seinen schweren Schild ablegen. Doch zu jeder Zeit trägt er seine Stiefel, seinen Brustpanzer und seinen Gürtel, damit er die zusätzlichen Teile jederzeit, wenn der Schlachtruf kommt, aufnehmen und in den Krieg ziehen kann. Nun, die erste dieser drei zusätzlichen Komponenten in Vers 16 ist der Schild des Glaubens. Der Schild des Glaubens. Und wofür dient er? Nun, er dient dazu, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Und wer ist dieser Böse? Harponeros. Er ist Satan. Er ist die Quelle des Angriffs. Wir kämpfen nicht nur gegen das Böse in der Welt. Wir kämpfen gegen den Bösen. Und das haben wir hier gelernt. Es ist keine abstrakte und unpersönliche Sache. Das Böse ist nicht irgendeine schwebende Kraft. Es ist nicht einfach die Realität des Negativen im Universum. Es ist ein persönlicher Teufel. Im 1. Johannes 5, Vers 19 lesen wir, die ganze Welt liegt in dem Bösen. Das ist allerdings nicht in jeder Übersetzung so klar ersichtlich, aber hier handelt es sich um die Person Satans. In den Schlachten zu jener Zeit gab es Mittel und Wege, jene Männer mit Schilden anzugreifen. Man stellte Pfeile her, Pfeile mit einer Metallspitze. Und um diese Metallspitzen herum, beziehungsweise dahinter, machte man ein bisschen Teer. Und dieses Teer wurde dann kurz vor dem Abschuss des Pfeiles entzündet. Und dieser Teer enthielt viel Öl. Dann wurden daraus brennende Pfeile, und ihr habt sicherlich da solche Bilder oder Fotos gesehen oder Videos. Gleichzeitig waren die Schilde dann aber auch geschützt. Die Gegenseite, man hat sich dann darauf eingestellt, man hat die Schilde mit einem Leder bezogen, das dann auch mit einem bestimmten Öl getränkt war, das nicht brannte, und so wurden diese Pfeile gelöscht. Ein Soldat ohne Schild an der Front wäre unfähig gewesen, sich zu schützen. Selbst wenn er verhindern konnte, dass ihn etwas in seinem lebenswichtigen Bereich traf, also dem Thorax, wenn er von einem brennenden Pfeil getroffen wurde, würden seine Kleider sich entzünden und er wäre in kürzester Zeit eine Fackel. Der Schild war also zum Schutz an der Front überaus wichtig. Ich glaube, dass diese feurigen Pfeile, die hier dargestellt werden, Symbole der verführenden Versuchung sind, Pfeile der Unreinheit, der Lüsternheit, der Gier, der Eitelkeit, des Materialismus, des Stolzes, der Wut, der Ungeduld, der Eifersucht, all diese Dinge. Und sie prasseln in diesem Weltsystem auf uns ein, sie prasseln ständig auf uns ein. Und hör da einmal gut zu, wir sollen nie mit etwas zufrieden sein. Satan möchte nicht, dass wir zufrieden sind. Wir sollen nie mit irgendetwas zufrieden sein. Wir sollten alles begehren, was wir nicht haben, seien es materielle Dinge oder einen anderen Menschen. Wir sollen nie genug bekommen. Der Kern aller Sünde, hört genau zu, der Kern aller Sünde ist Unzufriedenheit. Nicht nur bloß Unzufriedenheit mit dem, was Gott uns gegeben hat, sondern Unzufriedenheit mit dem, was Gott sagt, dass wir haben sollten. Oder was er euch gibt. Seht ihr, so war das eigentlich auch schon im Garten Eden. Erinnert euch da zurück, als Satan zu Eva kam, was sagte er? Nun, die Implikation dessen, was er sagte, war, stell dir vor, Eva, Gott ist nicht der, für den du ihn hältst. Du denkst, Gott sei so wunderbar und so gut. Aber die Wahrheit ist, dass dieser Baum dort drüben, der Baum der Erkenntnis, wunderbare Früchte hat. Oh, die schmecken gut. Und die hat er euch verboten. Irgendwas stimmt nicht mit deinem Gott. Ich bin der Gute, sagt er. Ich sage dir, die Früchte an diesem Baum sind wunderbar, sie sind köstlich, du solltest das Recht haben, sie zu essen. Die Tatsache, dass Gott dir verbietet, sie zu essen, zeigt dir, dass mit Gott nicht alles in Ordnung ist. Denn er enthält dir etwas Wunderbares und Gutes von dir. Vielleicht denkst du ähnlich und denkst, dass Gott dir das Gute vorenthält und verschaffst dir auf deine Weise diese Dinge. Vielleicht hilft dir sogar der Gott dieser Welt dabei, und damit ist Satan gemeint. Er wird so in der Bibel genannt. Nun, genau das tat Satan mit Eva. Nun, komm schon, was für ein Gott hält dich von dem fern, was schön und gut ist? Das sind genau die brennenden Pfeile, die uns auch immer treffen. Womit werden sie gelöscht? Und ich sage es euch, mit Glauben. Und was bedeutet das? Von welchem Glauben reden wir hier? Der Glaube, dass Gott das Beste für uns bereithält. Das ist der Glaube. Wenn du also eine Sünde begehst, wem glaubst du dann? Nun, du glaubst Satan. Jedes Mal, wenn du eine Sünde begehst, hast du Satan geglaubt. Aber du verdienst es doch. Du hast doch ein Recht darauf. Du solltest es genießen. Du solltest das tun. Du brauchst keine Einschränkung. Du brauchst keine Auflagen. Stürz dich in dein Vergnügen. Das ist ein brennender Pfeil. Und dazu hast du noch die restliche Sünde, die Lust des Fleisches und der Augen, das hoffärtige Leben und das System, das voller Lasterhaftigkeit daherkommt. Entweder antwortet ihr, Satan, du hast recht, oder ihr sagt, ich werde Gott vertrauen, dass seine Gebote die besten sind und dass seine Gebote wahr sind, dass seine Gebote die größte Erfüllung, die größte Befriedigung und die größte Freude bringen. Darauf läuft wirklich alles hinauf, Leute. Wenn ihr sündigt, glaubt ihr der Lüge. Wenn ihr tut, was richtig ist, glaubt ihr Gott. Wenn ihr euch die Versuchungen von Christus anschaut, werdet ihr genau das beobachten können. Weil Satan auch zu Christus kam, um genau nach diesem Muster vorzugehen. Ich möchte damit schließen in Matthäus Kapitel 4. Bitte geht dort dahin und schaut euch das einmal an. Satan kommt zu Christus, der Versucher kommt zu ihm. Christus hatte, ihr wisst es, 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen und er hat Hunger. Er war wahrer Mensch, er hatte Hunger. Wurde vom Heiligen Geist übrigens in die Wildnis geführt, damit der Teufel ihm nachkommen kann. Warum? Weil Gott wollte, dass er die Prüfung besteht und seine Heiligkeit verteidigt. Der Versucher kommt in Vers 3 und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und versteht ihr diese Versuchung? Was ist das für ein Deal? Du bist der Sohn Gottes und bist hungrig? Das ist doch lächerlich. Was macht dein Vater mit dir? Du bist der vollkommene, sündlose, heilige, geliebte Sohn Gottes? Es sollte dir nie an irgendwas mangeln. Es sollte dir nie an irgendetwas mangeln. Und wenn Gott dir irgendetwas voranhält, dann stimmt irgendwas nicht mit ihm. Nun, das ist die Versuche. Misstraue Gott. Ich bin auf deiner Seite, sagt Satan. Ich will nicht, dass du hungrig bist. Ich will, dass du das hast, was du verdienst. Du bist der Sohn Gottes. Mach einfach Brot. Nun, er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und in gewisser Weise sagt Jesus, ich werde meinen Vater nicht misstrauen. Ich lebe nicht von Brot, sondern von Wort Gottes. Dann führt er ihn in die heilige Stadt, nach Jerusalem. Er stellt ihn dort auf die Zinne des Tempels, möglicherweise auf die südöstlichste Seite des Tempels, und da geht es über 100 Meter steil herab. Er sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Nun, was ist das? Du bist der Sohn Gottes und niemand weiß davon. Du bist der Sohn Gottes und du bist in der Wildnis und du bist hungrig und niemand weiß, dass du der Sohn Gottes bist? Was um aller Welt machst du bloß? Warum stürzt du dich nicht einfach von diesem Vorsprung hinab, landest unten weich und jeder wird dir glauben, dass du Gottes Sohn bist? Mit anderen Worten, fordere ein, worauf du ein Recht hast. Fordere das ein, was dich befriedigt. Fordere das ein, was du willst. Vers 6. Wenn du der Sohn Gottes bist, stürze dich hinab, sagt das Alte Testament nicht. Er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Glaub mir, Satan kann es beim Zitieren der Schrift mit den Besten aufnehmen. Er kennt die Schrift, der ist schon lange genug in dieser Welt gewesen. Der weiß genau Bescheid. Jesus sagt dann andererseits, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ich werde nichts tun, das Gott nicht für mich vorgesehen hat und ihn damit auf die Probe stellen. Ich werde meinem Vater vertrauen. Er wird mir Nahrung geben, wenn die Zeit dafür reif ist. Und er wird mich als Messias verkündigen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und danach führt der Teufel ihn auf den hohen Berg. Er beginnt also mit der einfachsten Sache, mit der Nahrung. Er gibt ihnen dann etwas eine größere Sache, überzeuge die Juden, dass du der Messias bist. Und dann bietet er ihnen auf einmal die ganze Welt an. Und er führt ihn auf einen hohen Berg, zeigt ihnen alle der Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und das zeigt euch, wer das Weltsystem wirklich kontrolliert. Er sagt, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Nun hat Jesus ein Anrecht darauf? Hatte Jesus ein Anrecht auf alle Reiche der Welt? Natürlich hat er das. Selbstverständlich. Satan sagt dieselbe Sache. Was für einen Gott hast du? Etwas stimmt nicht mit Gott. Er hat einen Fehler. Du bist hungrig und du bist sein Sohn, du bist ein Messias und niemand weiß davon und glaubt es. Du solltest der König der Welt sein. Doch sieh dich einmal an. Du hast nichts. Ich werde dir alles geben, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Genau das ist es, was wir tun, wenn wir sündigen. Wir tun nichts anderes. Wir entscheiden uns, dass Satan für diese Erfahrung unser Gott ist. Für diesen Moment wird Satan unser Gott. Ich glaube an ihn und nicht an den lebendigen Gott. Aber das war nicht die Antwort Jesu. Dem Herrn sei Dank. Er sagte, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und Engel traten hinzu und dienten ihm. Ihr wisst also, was immer Satan im Weltsystem zu uns bringt und was zu uns kommt und an unser Gefallensein appelliert, soll uns das zu dem Glauben an ihn statt an Gott verleiten. Daran, dass unsere wahre Befriedigung, unser wahres Glück, unser wahrer Spaß, unsere wahre Erfüllung in den Dingen zu finden ist, zu denen er uns auffordert, statt in den Dingen, zu denen Gott uns auffordert. Und nochmals, wenn ihr sündigt, glaubt ihr Satan. Wenn ihr nicht sündigt, glaubt ihr Gott und habt den Schild des Glaubens aufgehoben. Deshalb ist der Schild, der euch vor der Versuchung schützt, Glaube. Glaube an unseren Gott. Und hier werden wir es heute dabei belassen. Ich werde beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr dazu sagen und dann werden wir uns mit dem Helm beschäftigen und eine ganze weitere Predigt mit dem Schwert des Geistes. Okay? Dann lasst uns noch zusammen beten.